Ja, guten Morgen. Mein Name ist Tobias Rademacher vom Bündnis Privatsphäre Leipzig. Ich werde zusammen mit dem Rainer, der auch gleich noch erscheint, werden wir heute ein bisschen was zu dem Begriff der digitalen Selbstverteidigung euch erzählen. Eigentlich war das Ganze hier als Workshop konzipiert. Deswegen würden wir euch jetzt nur mal ein paar so Begriffe und Ideen nennen. Und dann können wir vielleicht darüber diskutieren. Und wir hätten dann auch noch mal ein bisschen was zu den Grenzen des Begriffs. Also die Idee, die dahinter ist, warum wir den Workshop angesetzt haben, beziehungsweise das Thema, den Begriff nochmal thematisieren wollen, ist, dass er eigentlich sehr unbestimmt ist. Das heißt, es gibt keine große Diskussion über die Inhalte des Begriffs, also als solches, was schließt das eigentlich mit ein und was nicht, sondern das wird immer sehr technisch geführt und wird endet häufig mit einer Aufzählung von Verteidigungstechniken, die man vornehmen kann, die man häufig in Kryptopartys lernen kann. Und da wir halt eben solche Kryptopartys als Bündnis Privatsphäre auch veranstalten hier im SubLab, haben wir uns diesen Begriff im Laufe der Zeit immer weiter angeschaut und versuchen, den sozusagen ein bisschen schärfer zu bekommen, damit man in der Argumentation besser arbeiten kann. Dahinter steht natürlich die Frage, warum digitale Selbstverteidigung aus unserer Sicht gibt es eben zwei Dimensionen. Einmal die Datensammlung privater Firmen, beispielsweise durch Google. Wenn man ein Gmail-Konto hat, dann wird ja der Inhalt der E-Mail ebenfalls analysiert, um zielgenauere Werbung zu platzieren. Dann haben wir Facebook, das noch einen Schritt weiter geht in der Hinsicht. Als soziales Netzwerk bildet das soziale Graphen ab. Das ist das erklärte Ziel über diese Beziehungsnetzwerke, die da abgebildet werden. Sollen sozusagen noch mehr Informationen gewonnen werden, um noch zielgenauere Werbung, so zumindest das Versprechen sozialer Netzwerke platzieren zu können. Und dann letztlich Amazon, das zum Beispiel dort schon in die Produkte direkt eingreift. Das heißt, auf einem Amazon Kindle wird das Leseverhalten ganz genau beobachtet. Das ist allerdings nicht nur auf E-Book-Reader sozusagen diese Beobachtung eingeschränkt, sondern man kann das durchaus auch bei den Streaming-Anbietern von Video, also die Video-on-Demand-Streaming-Anbietern, die beobachten die ihre Kunden auch sehr genau und das Sehverhalten. Und wenn jetzt noch neuere Entwicklungen auf uns zukommen, wie diese Lautsprecher, die sozusagen verbunden sind mit der Cloud und jeden Befehl, den wir oder jede Frage sozusagen als Kommando auffassen und das sozusagen in der Cloud auswerten, dann werden sozusagen noch mehr Daten gesammelt. Und da ist sozusagen relativ unklar, was überhaupt aufgezeichnet wird oder aufgefasst wird und was nicht. Oder Smart TVs wären ein anderes Beispiel neuerer Entwicklung, was in diesen Bereich geht. Ja, und dann haben wir noch im weiteren Schritt dann die Analyse- und Auswertungsverfahren, die dann fahren. Und da ist dann dieses Schlagwort immer wieder Big Data, das wir gar nicht so sehr technisch auffassen wollen, sondern uns auf die Frage stellen, was steht da eigentlich ökonomisch dahinter? Was ist das eigentlich für ein Geschäftsmodell und warum ist das so verdammt erfolgreich? Das hat auch stark mit der Frage zu tun, einer sogenannten Public-Private Partnership, wenn also diese großen Konzerne, die diese Datensammlungen voll durchführen, sozusagen sich mit öffentlichen Institutionen zusammenschließen, entstehen dann noch ganz, ganz andere Fragen, die man dann stellen muss. Und auch da gehen eben Datensammlungen ein, wie beispielsweise eben die Profile, die gewonnen werden durch Surfverhalten oder durch die Nutzung sozialer Netzwerke. Ja, die Reaktion, also wir sehen insofern digitale Selbstverteidigung als eine Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungen, also insbesondere auf die Digitalisierung, auf den Kulturwandel, der damit einhergeht. Und in dem Zusammenhang den Teil, der das Tracking eigentlich ausmacht, also der in die Richtung der Überwachung oder des Überwachungsbegriffs geht, versuchen wir Überwachung als eine Machttechnik aufzufassen, also jetzt sozusagen nicht unbedingt als eine Situation, die sozusagen über uns kommt oder die sozusagen durch das System sozusagen als Nebenprodukt entsteht, sondern das durchaus eine Machttechnik ist. Das hat insbesondere damit zu tun, dass es hier sehr stark nicht nur um die reine Kommerzialisierung von Daten geht, sondern offenbar auch um die ja, die Einflussnahme auf Verhalten, also Verhaltensökonomie im weiteren Sinne. Und da ist sozusagen Überwachung taucht dann eben als ein Begriff, als eine Machttechnik auf. Und letztlich ist das aus unserer Sicht einfach die Frage, was für eine Art von Gesellschaft, das machen wir nachher dann bei dem Vortrag zur Kampagne Verfolgungsprofile auch nochmal ein bisschen auf, streben wir an. Das schließt sich aus unserer Sicht da als Frage an. Dann haben wir noch eine andere Dimension, das habe ich vorhin schon ein bisschen angedeutet, kommt immer mal wieder auf. Das ist in der, sagen wir mal, in der Privatsphäre-affinen Szene oder auch bei den Krypto-Leuten und den Hackerspace-nahen Kreisen ein großes Thema häufig. Das sind die sogenannten Crypto-Wars. Das ist natürlich auch ein Kampfbegriff, ganz klar. Man kann also verstärkt davon sprechen, dass seit den 1990er Jahren immer wieder versucht wird, von Sicherheitsbehörden und staatlichen Institutionen, die Sicherheitsbehörden sehr nahe sind, dass halt immer wieder versucht wird, Verschlüsselung als ein Mittel zur digitalen Selbstverteidigung technisch sozusagen durch Regulierungen einzuschränken oder komplett aufzuweichen oder durch bestimmte Verfahren auch ad absurdum zu führen. Ne? Verschlüsselung als Konzept, ganz vereinfacht gesagt, ist ein ganz oder gar nicht Prinzip. Technisch ist das sonst anders nicht umsetzbar. Und die Vorstellung ist immer, dass das also von staatlicher Stelle, dass das eben nur eine technische zu lösbares Problem ist, um die Sicherheit weiter zu gewährleisten, aber dann eben auch Hintertüren beispielsweise anzubieten oder sogenannte Key-Escrow-Verfahren, bei denen eben Schlüssel dann auch bei einer zweiten Stelle dann noch aufgesammelt werden. Insbesondere bei diesen ganzen Links, die wir jetzt mal hier aufgeschrieben haben, ist vielleicht aus der jetzigen Sicht die Aussage von Hillary Clinton am interessantesten, die ja im Zuge des Wahlkampfs einen Manhattan-like Project, was immer das dann auch sein soll, gefordert hat, um eben in Verschlüsselung zu brechen. Was kann man jetzt tun? Also das soll ja jetzt nicht nur sozusagen eine begriffliche Erläuterung sein, die digitale Selbstverteidigung, sondern was kann man eigentlich tun? Also man kann einerseits versuchen, Überwachung zu vermeiden, das heißt beispielsweise, wenn man keine Payback-Karten und ähnliche Bonuskarten bei der Bezahlung verwendet. Man kann versuchen, Überwachung zu blockieren, indem man ganz bestimmte Tracking-Verfahren im Netz beispielsweise umgeht oder durch den Einsatz bestimmter Software zumindest versucht zu blockieren. Man kann sie verfälschen, also man muss nicht immer überall im Internet seinen richtigen Namen eingeben und seine richtigen Daten, insbesondere Geburtsdatum und solche Dinge, ne? Also muss man nicht tun, da darf man ruhig lügen. Allerdings empfehlen wir das nicht zu machen, wenn es um die staatliche Auskunft an Behörden geht, ne? Weil da kann man dann ganz schnell auch in Probleme kommen. Den letzten Punkt empfehlen wir jetzt nicht, der steht nur der Vollständigkeit halber da, also Überwachungssysteme Namen zu legen. Ja, das ist halt selten legal, also genau, das bitte nicht als Aufforderung verstehen. Ja, was kann man denn jetzt noch tun? Natürlich werben wir immer für den Besuch von Krypto-Partys oder Veranstaltungen wie die CryptoCon hier und das eben auch weiter zu empfehlen, weil ein großes Problem ist natürlich, dass diese ganzen Diskurse, Debatten, das Wissen, das auch mit digitaler Selbstverteidigung einhergeht, das ist ja häufig in Kreisen zirkuliert, die sehr geschlossen sind und wo das nicht so an die Öffentlichkeit dringt. Und unser Versuch oder unser Ziel ist es, irgendwann mal das aufzubrechen und Verschlüsselung natürlich zu normalisieren oder eben in den Alltag mit einzubringen. Deswegen, wer Wissen sich angeeignet hat, bitte darüber diskutieren mit Freunden, Familie und auch über die Frage der Privatsphäre nachdenken. Alternativen zu kennen ist ja das eine, sie dann zu nutzen ist dann der nächste Schritt und sie dann weiter zu empfehlen wäre der dritte Schritt. Da muss man natürlich auch nochmal gucken, wie sinnvoll viele dieser Alternativen dann auch sind. Ne? Also was wir jetzt hier nicht wollen, ist so einen Privacy-Cargo-Kult zu etablieren, wo man jetzt halt sagt, ah, jetzt habe ich ja 2, 3 Apps und dann bin ich super geil verschlüsselt und alles ist schön. Das ist halt nun bei Weitem nicht so der Fall. Da können wir vielleicht nachher nochmal bei den Grenzen drauf, wenn euch das interessiert. Genau. Und man kann natürlich auch darüber hinaus, das ist halt sozusagen immer das, was uns so ein bisschen umtreibt. Wie kriegen wir eigentlich ja Symbole und Narrative her, die sozusagen das Thema nochmal ein bisschen erfahrbarer machen, weil es halt doch sehr abstrakt ist. Eine Möglichkeit ist, in der Literatur tut sich da ein bisschen was. Der Roman Der Circle thematisiert zumindest so ein bisschen die Kultur oder versucht es auf sehr ironische Weise, die Kultur in Silicon Valley und den Umgang mit Privatheit dort so ein bisschen darzustellen. Ja, es gibt jetzt auch mittlerweile Serien, in denen Hacker plötzlich auftreten und es halt um über Sicherheit geht und sozusagen die Frage, ob man was sozusagen die Grenzen von IT-Sicherheit sind, was das mittlerweile mit unserer stark vernetzten Gesellschaft zu tun hat. Und dann kann man sich halt, ja, es gibt auch so Mockumentaries, die bestimmte, ja, diese Verfahren eben aufgreifen. Genau. Also wenn man es nochmal zusammenfassen will, richtet sich digitale Selbstverteidigung aus unserer Sicht hauptsächlich gegen Massenüberwachung und ist aus unserer Sicht eher als Aufklärungsmodell zu sehen. Das heißt also, es geht um die Frage der Autonomie, der Selbstbestimmung im Sinne der Aufklärung. Das heißt also, was kann ich tun? Wann möchte ich etwas tun? Was bringt das überhaupt, was ich tun kann? Ja, und die eben die Tatsache, dass man für Selbstbestimmung Wissen und Erfahrung benötigt, ist einer der Gründe, warum wir beispielsweise Krypto-Partys veranstalten, um eben dieses Wissen und diese Erfahrung weiterzugeben. Das ist sicherlich auch einer der Aspekte, warum es überhaupt die Krypto-Con gibt. Und die digitale Selbstverteidigung ist ja so ein, mit der Krypto-Sprechstunde, die wir jetzt auch hier haben, ein Teil davon. So, habt ihr da schon Fragen oder Diskussionsbedarf? Also es geht uns ja mehr darum, den Begriff ein bisschen klarer zu bekommen im Laufe der nächsten Zeit. Oder wollen wir schon gleich ein bisschen über die Grenzen sprechen? Ah, die kommen. Ja?
Wie ist denn eure Meinung zum Thema digitale Selbstverteidigung perspektivisch? Heißt es, also weil die Komplexität der Technologie steigt ja erwartbar immer weiter. Das heißt, die Anforderungen, die man eigentlich, um tatsächlich kompetent und mündig mit dem Thema umzugehen, steigen ebenso mit. Sind Trends erkennbar, dass man einfach irgendwie sagen muss, okay, wir brauchen jetzt ab der dritten Klasse in der Schule tatsächlich Programmierkurse und PGP und asynchrone Verschlüsselung? Oder gibt es irgendwo das gefühlte Vertrauenspotenzial in, okay, es gibt geauditete Apps, es gibt bestimmte Gruppen, die sich mit dem Source Code beschäftigen, es gibt so einen gewissen technologischen Grundstandard, an dem man sich begrifflich annähern muss, den man verstehen muss, aber dann nicht das komplexe Studium absolvieren muss, um sich irgendwie in diesem Raum vertrauensvoll sicher bewegen zu können.
Also perspektivisch sehe ich das zumindest schwierig, kann ja der Rainer vielleicht nachher auch nochmal was dazu sagen. Der eine Punkt ist natürlich, wie ich schon angedeutet habe, sind diese Crypto-Wars. Das ist ja ein Aspekt, den man nicht vergessen sollte. Es gibt genügend Akteure, das muss nicht nur die staatlichen Institutionen sein, für die ist Verschlüsselung und der Schutz der Privatsphäre im digitalen Zeitalter natürlich ein Problem und die gehen natürlich dagegen vor. Allein schon da ist man immer gegen einen sehr mächtigen Gegner, wenn man das so sehen möchte, ausgesetzt. Deine Frage zielt ja auf die Normalisierung von Verschlüsselung ab und auch dem Wissen von Verschlüsselung. Es gibt da aus unserer Sicht einen großen Bedarf. Wir haben ja schon mit den ersten Schulen hier in Leipzig Kontakt aufgenommen. Und die Lehrer, denen das ist das teilweise sehr groß oder brennt das unter den Nägeln, weil die kriegen natürlich mit, dass die Schüler in der Klasse die ganze Zeit mit WhatsApp oder mit wahrscheinlich jetzt nur noch Snapchat schreiben. Aber es ist sozusagen dann nicht in den Lehrplänen oder in der Realität der Ausbildung noch nicht angekommen, um das da weiter zu normalisieren. Da muss man mal eben sehen, ob das sozusagen so eine gesellschaftliche Relevanz entwickelt, dass das da kommt. Andererseits haben wir ja natürlich diese ganzen Apps, die sozusagen Verschlüsselung versuchen, zugänglicher zu gestalten. Wir erleben immer wieder, dass die E-Mail-Verschlüsselungs-Krypto-Party, die wir veranstalten, immer die längste Party ist. Mit der Festplattenverschlüsselung zusammen, weil das eben die komplexesten Themen sind. Und so eine App kann man eben einfach benutzen. Allerdings ist es schon wichtig, dass man immer wieder über die Grenzen nachdenkt, die das Ganze hat. Und das kann man halt, das bringen halt die Apps nicht mit. Also wenn ich so eine App, so ein Krypto-Messenger installiere, dann heißt das jetzt eben noch nicht, dass ich gegen sozusagen alle Eventualitäten gefeit bin. Das ist man sowieso nie. Es ist ja bei der Verschlüsselung immer ein Wettlauf mit der Zeit. Und man müsste natürlich schon gucken, dass man die Sache auf der gesellschaftlichen Ebene sozusagen weiter voranbringt. Also dass man überlegt, welche Normen wollen wir eigentlich einführen für die Kommunikation im digitalen Zeitalter? Hat Privatsphäre da noch sozusagen einen bestimmten Stellenwert oder geht das alles in diesem großen in den großen kommunikativen Möglichkeiten unter, was eben dann auch die Nachteile mit sich bringt, die wir vorhin hatten, Autonomieverlust und so weiter?
Ja, also ich wollte vielleicht noch ergänzen.
Du hattest vorhin nach Vertrauen gefragt, also inwieweit funktioniert das überhaupt mit Vertrauen? Und das Problem bei, also die digitale Selbstverteidigung ist ja eigentlich eins der verfassungsmäßig gleichgestellten Grundrechte, beziehungsweise die... es ist so, es ist nicht digitale Selbstverteidigung, sondern die informationelle Selbstbestimmung, die ist über das Verfassungsgericht als Recht sozusagen definiert worden, ist nicht direkt Teil der Verfassung, hat aber Verfassungsrang. Und die digitale Selbstverteidigung ist ja lediglich, sage ich mal, die technische Umsetzung dessen, dass man Hoheit über seine eigenen Daten behält, beziehungsweise die Hoheit eventuell wiederherstellen kann. Und grundsätzlich ist, das hatte Tobi ja schon gesagt, eben die Frage, wie löst man das gesellschaftlich? Weil nur technisch wird es auf längere Sicht nicht lösbar sein. Das ist auch das, was uns umtreibt. Also die digitale Selbstverteidigung kann insofern nur eine Übergangslösung sein, bis man im gesellschaftlichen Diskurs möglicherweise einen anderen Umgang damit findet und gefunden hat. Erste Ansätze gibt's. Also wenn man sich anguckt, wie die neue Datenschutzgrundverordnung, die europäische, versucht, dieses Thema anzugehen und da doch deutlich stärkere Schranken einzuziehen und vor allem für einen Raum wie Europa überhaupt erstmal eine Harmonisierung von Datenschutz möglich zu machen, dann sind das erste Schritte, die möglicherweise in die richtige Richtung gehen. Aber die Debatte fängt genau genommen gerade erst an und das Bewusstsein der Änderungen, die mit der ganzen Digitalisierung von Gesellschaft auf uns alle zukommen werden, ist, glaube ich, so im Detail noch lange nicht vorhanden, wie das vielleicht sinnvoll wäre. Sonst noch Fragen jetzt erstmal zu dem ersten Teil? Bitte ans Mikrofon, gern.
Inwieweit darf ich mich denn digital selbst verteidigen? Also gibt es da irgendwelche Grenzen, wo ich ja eigentlich nicht das Recht habe, mich zu verteidigen?
Digitale Selbstverteidigung ist ja eigentlich eine passive Sache. Also und da gibt es jedenfalls in Deutschland keine Einschränkungen. Also ich darf meine Daten verschlüsseln, ich darf auch starke Kryptographie verwenden, die nach aktuellem Kenntnisstand weder von Geheimdiensten noch irgendjemandem anders gebrochen werden kann, wenn sie richtig implementiert und eingesetzt ist. Sodass man das eigentlich es gibt keine Einschränkungen, beantworten kann. Das sieht in anderen Ländern etwas anders aus. England beispielsweise hat ein Gesetz, das erlaubt, Leute dazu zu zwingen, Schlüssel für verschlüsselte Daten rauszugeben, also Passwörter oder sonstige Zugriffsdaten. Das kann dort sogar mit Beugehaft erzwungen werden. Sollte man sich also überlegen, inwieweit man, wenn man dorthin fährt, unbedingt verschlüsselte Daten mitnehmen will, beziehungsweise ob die dann eben so wichtig sind, dass man die Verschlüsselung lieber drüber lässt, oder ob man eben darauf verzichtet, die dort zu lagern. Auf der Festplatte oder so, wenn man ein Notebook mit hat. Sonst noch Fragen zu dem ersten Teil? Dann würde ich, falls es interessant ist, nochmal mit ein bisschen Grenzen von digitaler Selbstverteidigung weitermachen. damit man nachher nicht rausgeht und denkt, oh ja, toll verschlüsselt, funktioniert alles. Das ist leider eben nicht unbedingt so. Ja? Gut. Grenzen digitaler Selbstverteidigung. Also Edward Snowden hat dazu gemeint, Verschlüsselung funktioniert. Richtig implementierte, starke Kryptosysteme sind eins der wenigen Dinge, auf die man sich verlassen kann. Das hat schon zwei Punkte, nämlich richtig implementiert. Das ist also einer der entscheidenden Punkte, dass man überprüfen kann, ob die Implementierung halt richtig ist oder nicht. Überprüfen kann man das genau genommen nur in Systemen, bei denen der Quellcode offen liegt, also Open Source. Das heißt, wir empfehlen deswegen immer, wenn man sich über Krypto oder wenn man Kryptosysteme einsetzt, Systeme zu verwenden, die als Open Source verfügbar sind und wo Leute, die was davon verstehen, nachgucken können, ob der Quellcode keine Hintertüren enthält und ob die Umsetzung so ist, dass es auch allen Standards entspricht. Also es geht insbesondere um die Algorithmen an sich, wobei dafür gibt es im Allgemeinen dann Bibliotheken, Standardbibliotheken, die eingesetzt werden, aber es geht auch um solche Sachen wie Zufallsgeneratoren, dass die richtig implementiert sind. Wir haben hier ein paar Beispiele, wo es mal schiefgegangen ist, wo es Sicherheitsbrüche gegeben hat. Eins der bekannteren Sachen, die im letzten Jahr meines Wissens gewesen sind, war ein Einbruch bei Sony Pictures. Da sind die haben es sehr locker gesehen. Die haben also beispielsweise Passwörter in einfachen Excel-Tabellen gespeichert, völlig unverschlüsselt, sodass nachdem die Hacker drin waren und die Firewall überwunden hatten, sämtliche Daten quasi für sie offen lagen. Das hat also auch relativ große Kreise gezogen. Einige Prominente mussten umziehen, mussten sich neue Telefonnummern zulegen, weil die ganzen Daten halt öffentlich geworden sind. Spannend dabei finde ich vor allem, dass Sony wohl vorher hat durchrechnen lassen, unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, was billiger wird. Also wenn sie die Daten von vornherein entsprechend sicher aufbewahren und ein entsprechendes Sicherheitsmanagement einführen in der Firma, oder wenn sie die Daten, sagen wir mal, etwas lax behandeln und damit locker umgehen und sich im Nachhinein drum kümmern, den Schaden zu begrenzen. Und in der Rechnung kam raus, den Schaden zu begrenzen im Nachhinein ist billiger. Sollte man vielleicht im Hinterkopf haben, wenn man überlegt, inwieweit man Daten eben irgendwelchen Leuten anbietet oder zur Verfügung stellt oder auch nur anvertraut, also indem man sie beispielsweise in der Cloud ablegt oder irgend sowas. Es ist eben in jedem Fall ein Geschäftsmodell, wenn die Leute solche Services anbieten. Und da ist Datenschutz möglicherweise nicht das, was ganz vorne in der Agenda steht. Es gibt aber eben auch noch andere Sachen. Also es werden jetzt beispielsweise auch Zwei-Faktor-Authentifizierungen für Google-Konten werden angegriffen. Das ist der zweite Punkt im Prinzip. Das heißt, selbst eigentlich schon etwas weiterentwickelte Sicherheitstechnologien können nicht mehr als unbedingt sicher gelten. Bei Android als ein Beispiel für Mobilfunk-Betriebssystemen warten eigentlich alle Sicherheitsforscher und Entwickler nur darauf, dass es dort mal richtig knallt und irgendeine Sicherheitslücke gefunden wird, die in älteren Versionen dann überhaupt nicht mehr gepatcht wird. Denn das ist ein Grundproblem, wenn man also keine aktuelle Software einsetzt, pflanzen sich so Sicherheitslücken natürlich mehr oder weniger fort, beziehungsweise werden nicht mehr bearbeitet. Also wenn jetzt in neueren Versionen eine Sicherheitslücke gefunden wird, kriegt man vielleicht noch ein Patch dafür. In älteren Versionen ist das unter Umständen eben nicht mehr der Fall. Und dann steht Android sperrangelweit offen. Es gab jetzt gerade so einen Fall, da konnte man über eine MMS, die man an Android-Telefone geschickt hat, das komplette Telefon lahmlegen oder sogar übernehmen. Und bei Windows 10 ist es inzwischen so, selbst wenn man einstellt, dass das System nicht nach Hause zu Microsoft telefonieren soll, tut es das trotzdem begrenzt und eingeschränkt dann zwar, aber es ist eben nicht so, dass es komplett vom Internet und von den Servern von Microsoft abgeklemmt wäre. Was folgt jetzt daraus? Es gibt also viele, viele Angriffsszenarien, viele Sicherheitslücken, viele Möglichkeiten, an denen Daten abgegriffen werden können. Wie kann man damit einigermaßen umgehen? Für uns ist eine Möglichkeit, um das zu analysieren und für sich ein bisschen besser handhabbar zu machen, über sogenannte Bedrohungsmodelle nachzudenken. Also danach zu gucken, welche Möglichkeiten von Angriffen gibt es eigentlich, welche Verhaltensweisen gibt es möglicherweise, die Angriffe überhaupt erst ermöglichen, über welche Übertragungswege oder über welche Formate, Übertragungsformate, treten da überhaupt Risiken auf? Bedrohungsmodelle helfen am Ende, Grenzen und Möglichkeiten von technischen Lösungen wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder Transportverschlüsselung überhaupt erstmal besser einzuschätzen und zu gucken, inwieweit die mit meinem eigenen Verhalten kompatibel sind und ob ich mein eigenes Verhalten halt anpassen muss an der einen oder anderen Stelle. Denn eins ist klar, man kann Sicherheit nicht gleichzeitig mit Bequemlichkeit haben. Also man wird immer abwägen müssen. Will man es sicher oder will man es bequem? Beides zusammen funktioniert im Allgemeinen nicht. Hier haben wir nochmal eine Übersicht über Bedrohungsmodelle. Was sind so die schützenswerten Güter oder Assets? Wer ist der Gegner? Welche Risiken gibt's und welche Angriffspotenziale? Wir gucken uns das im Einzelnen noch mal ein bisschen an. Am Anfang stehen also die Fragen, was möchte ich eigentlich schützen? Wie wahrscheinlich ist die Notwendigkeit, dass ich irgendetwas schützen muss? Vor wem will ich möglicherweise irgendetwas schützen? Was sind die Konsequenzen, wenn der Schutz versagt? Und eben der letzte Punkt, den ich schon mal so kurz angetippt hatte, wie viel Aufwand und wie viele Umstände möchte ich in Kauf nehmen und worauf möchte ich unter Umständen auch verzichten, um die schützenswerten Güter zu schützen. Grundsätzlich unterscheidet man zwei Perspektiven, einmal von den Geräten und von den Daten ausgehend und zum anderen aus der Perspektive des Angreifers gedacht. Wenn man sich die Schutzgüter mal ein bisschen genauer anguckt, dann sind das im Wesentlichen so eine Sachen wie Passwörter, wo man nicht möchte, dass die in falsche Hände fallen. Es geht natürlich auch um Geld. Das können sowohl elektronische Währungen sein wie Bitcoins. Das betrifft aber natürlich auch Zugänge zu Banken, die sicher sein sollen. Es geht aber auch um Dateien, private Fotos, Videos, Dokumente, die man erstellt hat und von denen man natürlich nicht möchte, dass die unkontrolliert beispielsweise im Internet zirkulieren. Es hat aber auch noch die Dimension, dass Chats, Unterhaltungen oder Korrespondenzen im Prinzip abgefangen und angegriffen werden können. Bei entsprechenden E-Mail-Korrespondenzen zum Beispiel fallen dann Metadaten an. Auch die Metadaten möchte man im Allgemeinen möglichst nicht öffentlich machen und möchte nicht, dass die abgegriffen und nachher zu Profilen verdichtet werden. Und es gibt natürlich noch so ganz direkt private Geheimnisse, die man eigentlich mit niemandem teilen möchte, oder auch Betriebsgeheimnisse. Also das sind alles so Sachen, die es wert sind, geschützt zu werden. Wenn man jetzt guckt, wer könnte der Angreifer sein, gibt es da also auch eine ganze Bandbreite, die sicher darüber entscheiden, welche Schutzmaßnahmen dann man im Einzelfall ergreifen würde. Sind es also Nachrichtendienste mittels Massenüberwachung wie NSA oder BND oder GCGI? Das weiß man alles nicht. Da muss man, also bei Massenüberwachung muss man einfach gucken, da helfen so eine Sachen wie Transportverschlüsselung zum Beispiel schon relativ gut. Es können aber auch einfach nur neugierige Kolleginnen oder Nachbarinnen oder Eltern sein. Es können Sicherheitsbehörden sein, die irgendwann in der Wohnung stehen, weil man unter anderem, weil man möglicherweise einfach falsch beschuldigt worden ist. Also es gab neulich gerade so ein Beispiel, da war jemandem vorgeworfen, Kinderpornografie auf seinem Rechner zu haben. Und im Laufe der Ermittlungen stellte sich dann raus, das war nur ein Versehen bei den Ermittlungsbehörden, die hatten eine IP-Adresse falsch zugeordnet. Das ruiniert natürlich möglicherweise den Ruf und die soziale Reputation von jemandem ganz erheblich. Wenn so eine Sachen passieren, ist es vielleicht nicht die schlechteste Idee, vorher seinen Rechner verschlüsselt zu haben und eben nur nach Eingabe von bestimmten Daten überhaupt den Zugriff auf den Rechner zu gestatten. Denn Sicherheitsbehörden nehmen den Rechner dann einfach mit und durchsuchen den Rechner. Und in Deutschland ist es so, wenn die beim Durchsuchen des Rechners irgendwelche Sachen finden, die in irgendeiner Weise rechtsrelevant sind, dann können die gegen einen verwendet werden. Also sogenannter Beifang ist durchaus üblich. Sollte man sich also überlegen, inwieweit man persönliche Daten auf seinem Rechner nicht vielleicht eben doch lieber verschlüsselt. Weil dann muss man den Schlüssel nicht rausgeben und sich nicht selbst belasten. Aber es können auch Diebe oder kriminelle Elemente sein. Gerade in Zeiten mobiler Geräte ist das natürlich ein sehr übliches Angriffsszenario, dass also Laptops gestohlen werden, dass Mobiltelefone verloren gehen. Das kann bis dahin gehen, dass es ja einfach nur ein USB-Stick ist. Und selbst da möchte man ja im Allgemeinen nicht, dass die Daten in fremder Leute Hände fallen. Auch ein Angreifer, der in dem Fall eher sich um die Metadaten kümmert, sind Unternehmen, die Dienste anbieten, um damit dann Profilbildung zu ermöglichen und diese Daten nachher weiterverkaufen an andere Unternehmen, die darüber größere und umfangreichere Profilsets entwickeln, um damit bessere und genauere Werbeeinnahmen zu erreichen. Die Frage ist, was passiert jetzt, falls so ein Schutz versagt? Also wenn Daten eben tatsächlich öffentlich werden. Eine Variante ist, dass es zu Identitätsdiebstahl kommt. Das kann bis zur Übernahme von Accounts gehen. Das kann Facebook sein, das können aber auch E-Mail-Accounts sein. Und dann gibt sich die Person möglicherweise eben als derjenige aus, der man eigentlich selber ist. Die Folgen möchte man sich eigentlich gar nicht so genau ausmalen. Aber es ist auch eine Frage von Autonomieverlust. Wenn beispielsweise klar ist, wie ich Bücher lese bei E-Books, oder wenn klar ist, welche Nachrichten mich interessieren, werden mir natürlich bestimmte Sachen dann grundsätzlich nicht mehr angeboten oder bevorzugt angeboten. Es kann aber auch dazu kommen, dass ich mein Gerät mehr oder weniger verliere oder dass mein Gerät also nicht verlieren im physischen Sinne, sondern verlieren im Sinne der Hoheit über das Gerät. Also dass es zum Beispiel zur Spam-Schleuder wird oder in ein Bot-Netzwerk eingebaut wird. Es kann aber auch schlicht der Verlust von Daten sein bei direkter Kommunikation. Also dass jetzt eben Bilder, die übermittelt werden in Messenger-Apps, von anderen Leuten abgegriffen werden und mitgelesen werden können. Insbesondere, wenn ich unverschlüsselte Dienste einsetze. Hier haben wir die Angriffspotenziale aufgeführt. Es geht also zum einen um den physischen Gerätezugriff, gegen den man möglicherweise seine Daten sichern will. Das können Familienangehörige sein, die beispielsweise Überwachungssoftware auf dem Gerät installieren. Wenn man googelt oder eine andere Suchmaschine seiner Wahl benutzt, wird man finden, dass viele Leute, gerade für Handys, Überwachungssoftware anbieten, die die tollsten Sachen versprechen, dass man also immer weiß, wo der andere gerade ist, dass man das Mikrofon aus der Ferne einschalten kann. Das sind also ganz reale Angriffsszenarien. Das zweite ist der Zugriff auf den Transportweg. In dem Moment, wo man sich hier beispielsweise im Sublab ins WLAN einklingt, gehen die Daten ja erstmal unverschlüsselt über die Leitung. Und wenn die Daten unverschlüsselt über die Leitung gehen, kann sie jeder selbstverständlich mitlesen. Das ist also überhaupt kein großes Problem. Um das zu vermeiden, sollte man eben Verschlüsselung einsetzen beziehungsweise darauf achten, dass Verschlüsselung zwischen seinem eigenen Gerät und der entsprechenden Website hergestellt wird. Das wird im Allgemeinen dadurch erzwungen, dass man nicht nur HTTP eingibt, sondern, so wie wir das hier haben, HTTPS. Das S steht für Secure und zwingt im Allgemeinen die Webseite dazu, die Inhalte dann verschlüsselt auszuliefern. Und in dem Moment ist jemand, der also zum Beispiel Zugriff auf das Netzwerk hat oder sich in dem Netzwerk befindet, erstmal draußen. Ein anderer Angriffsvektor sind sogenannte Trojaner oder sogenanntes Phishing. Im Moment ist das gerade sehr beliebt. Da werden es werden verstärkt Verschlüsselungstrojaner ausgebracht. Möglicherweise hat der eine oder andere von Ihnen davon schon gehört. Die dann eben versuchen, die ganzen Festplatten zu verschlüsseln und auch sämtliche Netzwerkfreigaben zu verschlüsseln, um damit Lösegeld zu erpressen. Und das Letzte ist die Manipulation des Systems direkt. Dagegen kann man sich relativ schlecht schützen, sofern jemand physischen Zugriff darauf hat. Da hilft eigentlich nur ein sogenanntes Live-System, was auf einem Datenträger aufgebracht ist, der seinerseits nicht veränderbar ist. Also eine DVD ist eine gute Idee. Oder ein schreibgeschützter USB-Stick. Nun nützt aber die beste Kryptographie nichts. Also hier ist das mal in einem Comic dargestellt. Auf der einen Seite zwei Nerds, die sich unterhalten, wo der eine feststellt, oh, der Laptop ist verschlüsselt mit 4096 Bit RSA. Da müssen wir also mindestens einen Supercomputer bauen, um das entschlüsseln zu können. Auf der anderen Seite der praktische Geheimdienst beispielsweise, der sagt, hier, nimm den 5€ Schraubenschlüssel und hau ihm so lange aufs Knie, bis er seinen Schlüssel oder seine Passphrase verrät. Also das zeigt natürlich auch nochmal so in gewisser Weise die Grenzen. Gegen physische Gewalt, gegen einen selber oder gegen Leute, die einem wichtig sind, ist dann im Allgemeinen schlechten Kraut gewachsen. Sollte man also überlegen, welche Daten vertraut man am Ende elektronischen Systemen prinzipiell an. Was sind jetzt so Grundregeln und Gegenmaßnahmen? Eine ganz wichtige Sache, die Systeme möglichst aktuell halten, also Updates, Updates, Updates. Sofern das in irgendeiner Weise möglich ist, bei Smartphones kann man überlegen, ob man auf freie Alternativen umsteigt, wenn das eigentliche System nicht mehr gepflegt wird. Eine zweite wichtige Sache sind Backups. Daten, von denen es keine Backups gibt, sind auch nicht wichtig. Ist so eine allgemeine Faustformel. Das ist insbesondere jetzt im Zuge dieser ganzen Verschlüsselungstrojaner wahrscheinlich ein extrem billiger Rat, wenn man Backups macht. Bei Virenscannern sind wir uns nicht so sicher, ob man die unbedingt einsetzen sollte oder nicht. Es war jetzt gerade vor 2 Tagen wieder zu lesen, dass erst der Einsatz des Virenscanners, wer war das in dem Fall? Ich glaube Symantec. Ja, Symantec war das, die durch ihren Virenscanner überhaupt erst ein Loch in das System geschossen haben, so dass man Zugriff von außen auf das System überhaupt erst kriegen konnte. Also das ist ein prinzipielles Problem in dem Moment, wo die Virenscanner-Hersteller immer mehr Analysen in der Cloud durchführen und damit die Virenscanner Zugriff auf das Internet haben müssen, ist es eben ein zweischneidiges Schwert. Zum anderen, zum einen sind die Signaturen, die Virensignaturen natürlich nur so aktuell zu halten. Andererseits sind die Chancen, dass nicht nur der Virenhersteller neue Signaturen schicken kann, sondern irgendjemand anders auch noch Lücken in dem Programm findet und dann diese Lücken ausnutzt, deutlich größer. Ja, und für Sachen, die wirklich sensibel sind, sollte man sich überlegen, ob man das System überhaupt in irgendeiner Weise ins Internet lässt oder ans Internet anschließt. Man spricht dann von einem sogenannten AirGap. Das sollte man für wirklich sensible Daten ernsthaft in Betracht ziehen. Und das System dann wirklich grundsätzlich nicht und nie ans Internet lassen. Als kurzes Fazit, Bedrohungsmodelle unterstützen dabei, Risiken in Bezug auf Datensicherheit und Datenschutz abzuwägen. Bedrohungsmodelle identifizieren schützenswerte Güter, Angreiferinnen, Risiken und Angriffspotenziale. Anhand dieser identifizierten Bedrohungen kann besser eingeschätzt werden, welche Maßnahmen man dagegen eventuell treffen kann oder muss. Und es erlaubt am Ende eine Rationalisierung von Kosten und Nutzen, beziehungsweise von Aufwand und Nutzen. Damit bin ich an der Stelle durch und jetzt wäre Zeit, Fragen zu stellen. Gut, dann, ich weiß nicht, wie weit ist die Küche?
Also ich habe das Gefühl, dass das Brunch relativ bald losgehen kann, aber ich würde dann nochmal auf einen Wink vom Thilo oder so warten.
Okay.
Thilo, wie ist euer Stand? 8 Minuten, ja. In 8 Minuten gibt's Brunch.
Okay.
Ungefähr. Bis dahin vielleicht noch eine kleine Q&A, also wenn du noch Fragen...
Ja, also wenn noch was ist, wenn ihr meint, wir könnten euch noch irgendwas erzählen dazu und oder es ist irgendwas offen geblieben und unklar, dann wollen wir gerne versuchen, das zu beantworten. Oder einfach nur darüber diskutieren.
Es wäre vielleicht noch ganz wichtig oder gut, auf plausible Abstreitbarkeit einzugehen. Das ist für die, die es noch nicht wissen, sozusagen ein... Konzept, in dem man sozusagen, auch wenn man gezwungen wird, einen Schlüssel rauszugeben oder irgendwelche Informationen preiszugeben, trotzdem noch mit einem blauen Auge davonkommen kann. Willst du das
nochmal kurz erklären? Ich kann versuchen, das zu erklären. Also plausible Abstreitbarkeit, wobei ich zugeben muss, ich bin mir gar nicht sicher, in welchen Systemen das aktuell noch integriert ist. Also das Konzept dahinter ist folgendes. Man hat ein verschlüsseltes Laufwerk oder einen verschlüsselten Dateicontainer und der enthält aber eben nicht nur einen Container, sondern 2 Container. Wenn man dazu gezwungen wird, einen Schlüssel herauszugeben, kann man einen Schlüssel nennen, also der hat dann eine mehr oder weniger öffentliche Partition und eine geheime Partition, die aber beide verschlüsselt sind mit jeweils einem separaten Key. Wird man also gezwungen, den Key rauszugeben, gibt man den Key raus, für die Partition, wo Daten drauf sind, die einen nicht wirklich belasten, während man die geheime Partition sozusagen nach wie vor verschlüsselt lässt. Der Punkt ist, der Angreifer beziehungsweise derjenige, der nach dem Schlüssel fragt, kann einem nicht nachweisen, dass es mehr als eine Partition in diesem verschlüsselten Bereich überhaupt gibt. Das heißt, derjenige kann oder ich kann jederzeit abstreiten, dass das so ist. Und da er mir es nicht beweisen kann, bleibt ihm kaum was übrig, als mir zu glauben. Das ist das Konzept dahinter. Im Moment wird es meines Erachtens nur in TrueCrypt realisiert, beziehungsweise dem Nachfolger davon, also dem Quasi-Nachfolger VeraCrypt. Das Problem ist, TrueCrypt als Festplattenverschlüsselungsprogramm ist vor 2 Jahren relativ plötzlich, sagen wir mal, umgefallen. Die Entwickler haben irgendwann gesagt, das ist nicht mehr sicher, das zu benutzen. Lasst die Finger davon. Es hat im Nachhinein allerdings ein Krypto-Audit gegeben, was vorher schon geplant war. Und da ist rausgekommen, dass also die Implementierung völlig okay ist und dass es auch keine Hintertüren gibt. Soweit es den kryptografischen Teil betraf und betrifft, es ist allerdings nur unter Windows wirklich auditiert worden. Es gibt auch eine Linux- und eine Mac-Variante davon. Die sind wohl im Detail nicht genau untersucht worden. Da die grundsätzliche Implementierung der Krypto-Sachen aber vergleichbar ist, kann man davon ausgehen, dass die Krypto richtig implementiert ist. Allerdings ist die Software seit 2 Jahren eben nicht mehr gepflegt und es gibt deswegen, wie das bei jeder Software ist, sogenannte Altlasten, die entstehen. Und Sicherheitslücken, die gefunden werden, werden dann eben auch nicht mehr bearbeitet. Deswegen gibt es inzwischen einen sogenannten Nachfolger. Das ist VeraCrypt in dem Fall. Da wird das System aktuell noch gepflegt und die Verschlüsselungssoftware noch gepflegt. Da sind also auch Fehler beseitigt und bereinigt worden. Das Problem dabei ist, es gibt noch keinen Audit der aktuellen VeraCrypt-Version. Also das hat sich noch niemand angeguckt und gesagt, hier bürge ich mit meinem Namen dafür, dass sozusagen alles in Ordnung ist und keine Hintertüren im Quellcode eingebaut sind.
Noch dazu, alle gängigen Betriebssysteme bringen natürlich eine sogenannte Komplettverschlüsselung mit. Unter Windows heißt das Zeug
BitLocker.
BitLocker. Mhm. Ist halt proprietäre Software, wo man jetzt nicht genau sagen kann, ob das jetzt gut funktioniert oder ganz viele NSA-Hintertürchen hat. Unter OS X heißt das Zeug FileVault.
Ja.
Grundsätzlich kann man dem, glaube ich, vertrauen, aber es ist, wie gesagt, eben proprietäre Software. Auch Linux-Betriebssysteme, die sehr handlich mittlerweile geworden sind für den Alltagsgebrauch, kommen standardmäßig mit einer Vollfestplattenverschlüsselung bei der Installation her. Und das ist tatsächlich genauso einfach wie auf den anderen Plattformen. Da handelt es sich allerdings um eine Open-Source-Implementierung, der man relativ weit vertrauen kann. Und meines Wissens kann man mit ein bisschen Akrobatik durchaus auch die plausible Abstreitbarkeit mit den sogenannten Lux oder anderen Krypto-Containern auf Linux herstellen. Also jenseits von True und VeraCrypt kann man da durchaus auf freien Plattformen auch eine ganze Menge erreichen.
Alles klar, also das war mir neu, dass es da jetzt inzwischen auch Möglichkeiten gibt.
Und ich wollte auch noch kurz dazu sagen, plausible Abschreibbarkeit ist auch etwas, was nicht nur für Dateiverschlüsselung relevant ist, sondern auch für Metadaten. Also bei bestimmten Protokollen ist es halt möglich, dass man sozusagen im Nachhinein abstreiten kann, mit einem Kommunikationspartner kommuniziert zu haben. Also bei GPG ist es beispielsweise nicht der Fall. Genau. Aber es gibt Fälle, wo man halt, selbst wenn man den Server überwacht, zwar sagen kann, dass sozusagen beide Kommunikationspartner gerade mit dem Server verbunden waren, aber man kann nicht eindeutig nachweisen, dass gerade die miteinander kommuniziert haben.
Das bei Off-the-Record.
Genau.
Also Protokollen halt grundsätzlich da.
Richtig.
Ja.
Ich würde gerne im Kontext von Überwachung durch Geheimdienste und andere staatliche Stellen noch auf die Unterscheidung zwischen Massenüberwachung und gezielter Überwachung eingehen. Also du hattest ja Massenüberwachung genannt, wobei dieser XKCD-Comic, den du da drin hattest mit dem Schraubenschlüssel, den hauen dem einfach aufs Knie, solange bis das Passwort rausgibt, das beschäftigt sich ja mit der Frage, wie aufgeschmissen man dann eigentlich im Ernstfall ist, wenn es jetzt wirklich ein Geheimdienst genau auf mich abgesehen hat und genau an die Daten ran will und nicht allgemein mal gucken will, was die Leute eigentlich so miteinander zu bereden haben. Und ich finde die Unterscheidung relativ wichtig, weil mir also in Gesprächen mit Leuten, die ich davon überzeugen will, Kryptografie einzusetzen, immer wieder auffällt, dass so Krypto-Nerds, ich finde den Begriff ja ein bisschen abwertend, auch immer so eine gewisse Paranoia unterstellt wird, so dass sich die ganze NSA und der ganze BND nur allein mit ihnen beschäftigt und irgendwie wissen will, was die für Pornos gucken oder keine Ahnung was. Und ich glaube, dass das nicht das, also das ist auch ein extrem wichtiges Problem, aber so das Problem, was so die meisten Leute haben, ist, glaube ich, eigentlich so die Massenüberwachung. Und da gilt einfach irgendwie so dieses Argument, ich habe ja nichts zu verbergen, nicht? Und das bin ich eigentlich noch auf der Suche nach einer Möglichkeit, das kurz und knackig, so dass es alle verstehen, zu erklären, warum man denn verschlüsseln sollte, wenn man angeblich nichts zu verbergen hat. Also es gibt halt maschinelle Lernverfahren, die schon sehr gut funktionieren. Und man kann, wenn man viele Daten hat, weil man zum Beispiel Google heißt, sehr viel aus dem Verhalten einer großen Gruppe auf das Verhalten einer einzelnen Person schließen. Vielleicht könntest du auch darauf noch ein bisschen eingehen, weil mir da auch noch ein gewisser Argumentationsstrang fehlt.
Ja, das kann ich auf jeden Fall versuchen. Gegen gezielte Überwachung, also durch beispielsweise einen Geheimdienst, ist ziemlich schlecht ein Kraut gewachsen. Die haben einfach völlig andere technische Möglichkeiten. Und vor allem, sie haben im Allgemeinen Zeit. Und es ist nur eine Frage der Zeit, dass man irgendwann bei der Anwendung dann doch mal einen Fehler macht. Und wenn man einmal einen Fehler gemacht hat, ist man ziemlich sicher im Netz. Also man hört es ja immer wieder, dass in den USA Leute enttarnt werden, durchs FBI beispielsweise, die im Hackerbereich unterwegs sind. Wir hatten gestern gerade den Film mit dem Aaron Schwartz. Da hat eben irgendjemand in der Kommunikation mal einen Fehler gemacht. Und in dem Moment, wo die Geheimdienste dann schon an einem dran sind, hat man da kaum eine Chance, was gegen zu tun. Was anderes ist es wirklich, gegen Massenüberwachung sich zu schützen. Dort hilft tatsächlich die Standardverschlüsselung ganz einfach zu verwenden. Andererseits sagst du, dir fehlt eine knackige Argumentation, wie man den Leuten erklärt, dass sie doch was zu verbergen haben. Muss ich in gewisser Weise zugeben, uns auch. Wir sind da auf der Suche, wie man ihn
generell hilft da ganz, ganz deutlich und prägnant die einfache Nachfrage nach, okay, dann gib mir mal kurz dein Handy und dein E-Mail-Passwort und ja, den PIN-Code von deiner Bankkarte. Ich will nur die Kontoauszüge mal angucken, ist ja, und deine E-Mails und Und wer ist eigentlich die, und so weiter. Also ich meine, so eine ganz, ganz persönliche, emotionale Ebene hilft meistens ganz gut, um den Leuten zu verdeutlichen, dass sie auf einmal doch irgendwas zu verbergen haben, weil es ist einfach niemandem was angeht. Der schwierige Teil ist tatsächlich, glaube ich, die globale Überwachung. Aber ich glaube, wenn wir da das Metadatenproblem und diese ganze Big Data-Diskussion noch ein bisschen stärker beleuchten, gibt es da ziemlich viele Argumente.
Es gibt sicher gute Argumente zu sagen, man will nicht, dass Daten unkontrolliert von einem rumschwirren. Eben weil man vor allem damit ja Autonomie verliert. Das ist der eigentliche Punkt. Also man ist dann eben nicht mehr selbstbestimmt in seinen Entscheidungen, sondern man wird von anderen Leuten beeinflusst. Ich kriege beispielsweise andere Suchergebnisse bei Google, wenn die mich identifizieren können. Ich krieg damit ein anderes Bild von Welt. Das entscheide ich aber nicht mehr selber, sondern irgendjemand anders glaubt, aufgrund von irgendwelchen Algorithmen, die er mal geschrieben hat, genau das entscheiden zu können. Und die Frage ist, wollen wir wirklich in so einer Welt leben, wo andere für uns entscheiden, wie wir Welt sehen sollen? Das passiert schon oft genug in Medien, aber da sollte inzwischen fast allen ja auch klar sein, dass das möglicherweise eben die Sicht des Mediums ist und nicht die Welt.
Ich muss leider die Q&A-Runde an der Stelle etwas abkürzen, weil ich glaube, das Brunch ist fertig. Ich hätte noch einen kurze Anmerkung vielleicht zum Thema Medien und Weltwahrnehmung. Das geht aber auch auf der ganz persönlichen Ebene, das ganze wirklich länger zu diskutierende Thema der Echokammern und der Feedbackschleifen in gewissen Kommunikationsräumen im Netz, also wenn man sich die ganze Hasskommentar-Debatte aus den letzten anderthalb Jahren anschaut, wo Menschen einfach mit Feedback aus ihrer eigenen Gruppe so verstärkt sind in merkwürdigen Weltbildern. Das passiert uns allen, davon sind wir nicht frei. Wir sind alle in unserer eigenen Filterbubble, wie man auch so schön sagt. Aber das ist nochmal ein ganz anderer großer Komplex. Wir hatten gerade eben, vielen Dank erstmal an Rainer und die Jungs vom Bündnis Privatsphäre. Und
danke.